eine Woche liegt hinter uns. Wir haben die 1000 Hörerinnen und Hörer geknackt. Wir haben eine Spezialsendung aufgenommen. Der Sommer geht zu Ende. Die Temperaturen werden ein bisschen kühler. Die Schule geht wieder los. Wir machen trotzdem weiter und lassen euch nicht hängen in diesem harten Herbst, der auf uns zukommen wird. Wahrscheinlich ist er gar nicht so hart, wie wir jetzt alle denken. Aber wir haben uns heute einen ganz speziellen Mann ausgesucht, nämlich wieder mehr einen Regisseur. Und die haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt, obwohl es ja ein Steckenpferd von mir ein bisschen ist. Aber um ehrlich zu sein, so viel, die mir so nahe stehen wie der Mann, gibt es da gar nicht. Es geht heute um Quentin Tarantino. Olli, was verbindest du mit ihm? Deine Emotionen, deine Gefühle und ein herzliches Willkommen.
Ja, servus, liebe Leute. Danke für diese tolle Anmoderation, Christian. Die ist wirklich so, wie es das nur du schaffen kannst. Mittlerweile auch schon legendär. Und wir haben gefeiert in der letzten Folge die Tausender-Marke, dass wir es überschritten haben. Und jetzt möchte ich auch die nochmal feiern und dir gratulieren zu deinem dritten Helden en suite, den du vorbereitet hast. Das ist nämlich auch, liebe Leute, mal eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Der Christian, der hat sich da wirklich mal ordentlich ins Zeug gelegt. Und ich möchte gern, dass ihr ihm auch gratuliert. Per persönlicher Nachricht unter der Nummer 0664 876 54 332 10.
Also, Nase.
Also wenn ihr seine Nummer habt, gratuliert ihr ihm. Wenn ihr ihn auf Instagram sucht, wie findet man, oder ihr könnt auch die rechte und die linke Hand des Podcasts auf Instagram natürlich gern abonnieren, auf
Facebook. So bin ich erreichbar, ja.
Ja, genau. Und alles kommentieren, wo wir ausgestrahlt sind. Was verbindet ihr mit dem Quentin Tarantino? Ich habe drüber nachgedacht, weil ich mir schon gedacht habe, lieber Christian, dass du mir diese Frage stellen wirst. Und die Antwort ist Kofferraumszenen zum Beispiel verbinde ich mit dem Quentin Tarantino. Genauso wie Filme, die ein gewisses Ensemble haben. Immer wieder gleiche Schauspieler, ähnliche Strukturen im Film vom Aufbau her. Zum Beispiel, weiß ich nicht, dass die Kapitel zum Beispiel oder so einfach mit oder mit Schrift gearbeitet oder so oder diese Dinge. Musik. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung mit Django Unchained Soundtrack in Stimmung gebracht. Und was mir natürlich voll taugt, ist, dass der Quentin Tarantino quasi unser Podcast-Theme, unsere Titelmusik für Django Unchained verwendet hat. Den Trinity-Song, der eigentlich ursprünglich aus die rechte und die linke Hand des Teufels, und ich versprich mir nicht, liebe Leute, ist dieses wunderschöne Lied, das wir beide so lieben, Christian, und das sicher viele von unseren Listeners, wie die englischsprachigen Hörer sagen, das Lied, an das ist ja unser Theme vom Bipo komponiert, liebe Grüße, angelehnt. Und das habe ich mal wieder angehört und es ist voll geil. Aber auch sonst der Soundtrack. Was verbinde ich nur mit ihm? Er ist für mich irgendwie ein bisschen so ein Nerd, der es geschafft hat, oder? So ein Film-Nerd. Filmemacher, ein großer, der irgendwie auch mit Stilmitteln arbeitet, die eher so für mich so Indie-Film-mäßig sind. Das würde ich eher dem Indie-Film zuschreiben. Und er hat es aber trotzdem zu kommerziellen Erfolg geschafft. Und das Coole ist, dass das in einer Zeit passiert ist, wo wir, du, ich und viele von unseren HörerInnen erwachsen worden sind. Denn er ist auf die Bühne getreten in der Zeit eigentlich, wo wir angefangen haben, ins Kino zu gehen. Und wir haben eigentlich das mitverfolgen können. Sein Aufstieg sozusagen. So ist es. Das war es eigentlich eh schon. Ist das genug? Oder wolltest du noch weniger haben?
Ich hätte noch ewig lauschen können. Sprichst mir aus der Seele, Oliver. Du hast mit sehr vielen Dingen, die du jetzt gesagt hast, recht. Kann ich unterschreiben. Und ja, das stimmt okay. schon.
Wir hören uns wieder.
er hat uns begleitet, ja, von Jugendtagen an bis jetzt, und zwar mit außergewöhnlichen Filmen, die oft brutal sind. Allerdings ist für mich die Brutalität immer so überzeichnet, dass sie nicht als real für mich wahrgenommen wird. Mhm. Und darum kann ich auch sehr, sehr gut damit umgehen. Und es stimmt schon, er arbeitet mit Schrift. Es wirkt als Indie-mäßiges, man merkt ihm die Liebe zu den B-Movies auch an, weil es hat alles so ein B-Movie-Touch, der aber total A-Movie-mäßig ist, was produziert worden ist. Weißt du, was ich meine?
Absolut, das stimmt. Ja. Mhm.
Und das macht total viel Spaß. Und die
Referenzen sind sehr viele
drin. Referenzen sind unglaublich viel drin. Aber ich finde auch die Kinoerlebnisse sind sehr speziell. Ich habe die letzten paar Filme immer im Gartenbau-Kino gesehen. Und das hat ja ganz dieser in Wien ein altes Premierenkino mit einer riesigen Leinwand. Und das Erlebnis beginnt da schon viel früher, weil da auch die Werbungen, die da vorgeschalten worden sind, schon vom Tarantino gemacht worden sind. Und zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood, beim letzten Film, holen er die durch diese Werbungen und Einblendungen, die da sind, die ja so ausschauen, ob sie schon aus den 60er Jahren kommen würden, einfach schon mal in diese Zeit hinein, bevor der Film noch startet. Und das habe ich sonst wirklich noch nie erlebt, und das finde ich total genial. Und großartig. Oder es hat einmal die Phase gegeben, da hat er die ganzen Trailer, die du vor Filmen siehst, die Werbungen für Filme, dass die auch Fake-Trailer waren. Weißt? Für Filme, die es überhaupt nicht gibt.
Cool.
Wie diese Death Proof-Geschichte da war. Und das sind alles so kleine Spielereien, die mir persönlich sehr viel Freude machen, neben ganz vielen anderen. Und ich kann mir immer Tarantino-Filme anschauen. Bin ein großer Fan. Darum habe ich ihn jetzt auch gewählt.
Gute Idee. Und lass uns doch ein bisschen über sein Leben auch sprechen. Quentin ist ein lustiger Name. Weißt du zufällig, warum der so heißt?
Ja, seine Eltern haben ihn so genannt. Und jetzt wirst du fragen, ja, Eltern, was für Eltern? Naja, er ist der Sohn der 16-jährigen Connie McHugh und des 21-jährigen Italo-Amerikaners Tony Tarantino.
Das ist ja merkwürdig, Tennessee. Dass seine Mutter 16 Jahre erst ist, obwohl er doch schon so alt ist. Schon 50.
Ja, oder ich glaube, dass die Mutter jetzt da war, nur immer 16 Jahre älter ist als er.
Okay. Na Wahnsinn, mit 16 Jahren hat es ihn schon bekommen. Interessante Sache, ja. Leider ist der Vater nicht lang geblieben. Ist auch wieder so eine Sache, die er mit vielen von unseren Helden verbindet, gell? Vater fehlt, Vater verlässt die Familie. Sehr eine schöne Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass sein Stiefvater, den zweiten Mann, den die Mama dann kennengelernt hat, der sie erst mit 8 Jahren dann verabschiedet hat.
Also 8 Jahre alt war?
Als Quentin.
Der Vater?
8 Jahre alt, ja. Naja, jetzt ist er schon mehr. Ja, ist immer noch gut. Sagen wir uns ehrlich, er ist immer noch gut. Ja. Man kann ihm schon nur mal bringen. Dass der ein sehr wichtiger Mensch für seine Filmkarriere oder für sein. Der hat die Basis gelegt, dass er den Film einfach kennenlernen hat dürfen. Weil das war selber ein großer Filmfan und der hat sich mit dem Quentin da durch alle Genres durchgearbeitet und war einmal in der Woche waren sie im Kino, das war so ein Ritual. Und damals war ja das noch nicht so mit FSK und wenn ein Erwachsener dabei war, dann hast du in jeden Film reingehen können. Und somit ist einfach mit Film Berührung gekommen, der Quentin Tarantino, dessen dann später, glaube ich, dass er dann in seinen eigenen Filmen auch verarbeitet hat. Und er hat sich immer schon sehr interessiert für das, wie ein Film gemacht wird. Also er hat wahnsinnig viele Fragen gehabt, nicht nur unbedingt zum Inhalt, nachdem er aus dem Kino wieder ausgegangen ist, sondern halt auch zu der Machart der Filme. Das war sehr interessant gefunden. Mhm. Quentin Tarantino.
Ja, du hast ja die Zeit angesprochen, dass damals mit FSK, dass da noch nicht so viel Rücksicht genommen wurde drauf, wie vielleicht heute, wobei ich glaube, heute kannst du nach wie vor ein Kind in einen Film mitnehmen, für das noch nicht geeignet ist. Aber er geboren ist ja am 27. März 63. Das heißt, wir sprechen 60er Jahre, wenn ihr anfängt ins Kino, Anfang 70er Jahre, nehme ich an, gell? Nur, dass wir es ungefähr so einordnen können. Du hast eingangs auch die Frage gestellt, wie kommt er zu seinem Namen? Ich habe da scherzhaft eigentlich fast schon jovial gesagt, ja, von seinen Eltern hat er das bekommen. Ist zwar richtig, aber wem verdankt er seinen Namen? Es gibt eine Figur in einer Western-Serie und die hat geheißen Rauchende Colts.
Reynolds.
Die wurden vom großartigen Burt Reynolds verkörpert. Mhm. Damals wahrscheinlich Sexiest Man Alive.
Nach wie vor.
Und diese,
Sexiest Man Dead.
Das ist eine ganz andere Liganummer, weil du viel mehr Konkurrenz hast, gell? Ja. Sexiest Man Alive kannst du schaffen, aber Sexiest Man Dead.
Ja, wenn du den ausgrabst, liegt so ein Knochengerüst mit Schnurrbart im Grab. Voll geil.
Ah, arg, wie er sich den einmal abgenommen hat, gell? Das hat man fast nicht mehr erkannt.
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem nur sexy.
Ja, auf jeden Fall. Die Rolle, die er da verkörpert, heißt Quint Asper. Mhm. Und von dem her wird das abgeleitet. Übrigens, Quentin Tarantino hat einem Podcaster mir erzählt, dass es, was amerikanische Talkshows angeht, eine Zeit vor Burt Reynolds und eine Zeit nach Burt Reynolds gibt. Er dürfte es, wie man in Talkshows auftritt, auch revolutioniert haben. Aber dazu vielleicht ein andermal, oder?
Mhm, vielleicht. Ich hab jetzt auch gerade an Rauchende Colts gedacht. Wir haben jetzt gerade ein Hirter-Bier-Seidel aufgemacht und habe das so aufgedreht mit Dreh- und Trink-Schraubverschluss. Dann hat es auch so ausgeraucht wie ein rauchender Colt.
Extrem gute Information. Danke, Olli.
Bitte.
Ja, was erzählen wir noch über ihn?
Ja,
gibt es so viel über ihn zu erzählen?
Das mit den Indianern hast du schon gesagt, also beziehungsweise mit der Mutter, die halb Indianerin, halb Native American
in. Die war halb Indianerin? Erzähl mehr.
Ja, ja. Ja, so wie beim rauchenden Colt, ja. Da gibt es ja auch die Figur, die ein Halb-Indianer ist. Der Burt, oder?
Es ist der Burt, du hast vollkommen recht.
Genau. Und das ist auch seine Mutter gewesen. Und die ist zur Hälfte irischer und zur Hälfte Cherokee-Abstammung gewesen.
Hart.
Schöne Mischung, würde ich sagen. Wenn man anschaut, den Quentin, dann
erkennt man das auch, gell?
Erkennt man das ein bisschen, ja.
Und den italienischen Einfluss auch, muss ich sagen. Er kennt sich ja sehr gut mit italienischem Film aus, wie du weißt.
Ja, und Western mag er auch gern.
Western, volle Metallo-Western, aber eigentlich alle Western. Also, besprechen wir mal ein bisschen die ersten Schritte, die er beim Film macht. Mit 15 Jahren hat er die Highschool abgebrochen und begann eine Schauspielausbildung. Er ist so wie du, Legastheniker. Deswegen war es nicht immer leicht für ihn zu lesen und dann spontan fast zu reagieren.
Darum haben wir das Wort der Woche abgeschafft.
5 Jahre später bekam er wegen seines umfassenden Filmdetailwissens einen Job der Video Archives Videothek in Manhattan Beach. Und das war eine große Sache. Und es ist ja so, dass er jetzt mit einem seiner Freundin auch von damals einen Podcast macht, dass er ein Konkurrent von uns ist. Und diesen Podcast nennen sie auch Video Archives. Und das kann ich jedem Tarantino-Fan ans Herz legen. Sie sprechen ja über was sonst, über Filme. Und großartig. Also da lernt man den Tarantino von einer ganz anderen Seite noch einmal kennen.
Und ich habe auch gehört, dass er gesehen und gehört, dass er da wahnsinnig hohes Ansehen genossen hat, als Experte einfach, als Filmexperte in der Videothek und
unter den... Ja, voll, er hat viel mit Leuten da diskutiert über Filme und Empfehlungen ausgesprochen und. Was halt früher halt so in Videotheken übrig war.
Weißt du, wer mal in einer Videothek gehört hat?
Du.
Ich.
Wirklich?
Ja, genau. Naja, selbstverständlich. Ja, ja. Das war eine Zeit, da habe ich in der Videothek gearbeitet, habe Hupfburgen aufgebaut und war Clown.
Und hast nur Supernasenfilme empfohlen.
Ja, Jetzt muss ich eh mal überlegen, was das so für eine Zeit war. Also, ich kann mich erinnern, die Leute haben sich damals zum Beispiel gerade Big Mamas House ausgeglichen. Oder
Peach. Ist das Eddie Black. Murphy?
Ich glaube nicht. Ich habe mir nie angeschaut, weil sowas Haus.
Was
ist aber das, war so, Film, das waren so gerade die Neuerscheinungen in der Zeit. Okay. Das muss so Anfang, vor 20 Jahren ungefähr gewesen sein. Wahnsinn.
Ja.
Die Zeit, Christian. Sie ist nicht aufzuhalten.
Quentin Tarantino schrieb zusammen mit seinem Freund Roger Avery, mit dem er jetzt da den Podcast hat, und Jerry Martinez die Drehbücher My Best Friend's Birthday. Zum Beispiel True Romance, was wir kennen, und Natural Killers. Natural Born Killers, verzeiht. True Romance, Klassiker mittlerweile. Kennst du den?
Habe ich gesehen damals, kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ist schon sehr, sehr lang
her. Okay, spielt auch Brad Pitt zum Beispiel mit.
Mhm.
Natural Born Killers, da müssen wir kein Wort darüber verlieren, weil der einfach großartig ist. Mhm. Nicht ganz zeitlos, haben vor ein, zwei Jahren wieder mal gesehen. Die Zeit hat ihm nicht unbedingt gut getan.
Okay.
Aber ich finde ihn nach wie vor großartig inszeniert und ja, Oliver Stone mit seinen Spielchen. Kann man sich auf jeden Fall anschauen und sollte man auch mal vielleicht ein Review machen.
Ja, interessante Einschätzung von dir. Du bist ja selbst großer Filmexperte.
Mhm. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Tarantinos Filmkarriere begann dann mit einer gezielten Lüge.
Okay.
Ja, er hat behauptet, er habe eine Rolle in Godards Verfilmung von König Lear gespielt und ja, behauptet auch, der wird sich sowieso nie jemand irgendwie ja, irgendwo recht anschauen. Ne? Und recht hat er gehabt.
Genau.
Ja. Okay. Und am Sundance besuchte Tarantino den Regie-Workshop von Robert Redford. Mit dem er Terry Gilliam traf. Dieser habe ihn bezüglich der Umsetzung filmische Ideen ermutigt, denn es gebe genügend Spezialisten, hat er gesagt. Als Regisseur müsse man, so Tarantino in einem Interview mit der Woche, nur wissen, was man wolle. Und so wurde er Regisseur. Das heißt, es reicht zu wissen, was du willst, den Rest machen eh die anderen. Er hat dann versucht,
er war schon sehr begabt. Also
zweifelsohne.
Genau, er hat sich ja schon abgehoben auch und hat auch in seiner Schauspielgruppe, im Schauspielunterricht auch schon sehr, sehr gute Rückmeldungen gekriegt.
Auf jeden Fall. Ja. Anfang der 90er Jahre hat er das Skript zu Reservoir Dogs fertig gehabt und das wollte er selbst verfilmen. Hat allerdings keine Investoren gefunden. Und durch die Initiative des Produzenten Lawrence Bender, den jetzt wahrscheinlich niemand etwas sagen wird, aber es sei mit der Vollständigkeit halber erwähnt, wurde der Schauspieler Harvey Keitel, den man schon gut kann, also auch von Scorsese-Filmen und so, es war Größe, auf das Projekt aufmerksam. Und der hat ihm dann seine finanzielle Unterstützung zugesagt. Wer so überzeugt war von diesem Film, hat er mitgespielt. Und dadurch hat er es dann finanzieren können. Und er wurde dann auch am Sundance Film Festival, was eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt ist, auch Indie Film Festivals, ja, gezeigt. Es haben neben Quentin Tarantino eben Harvey Keitel mitgespielt, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn, Tim Roth, Lawrence Tierney. Also ein großer Cast für Erstlingswerk, muss ich mal sagen. Und ab dem Zeitpunkt hat er dann als Hoffnungsträger gegolten für den unabhängigen Film.
Ja, und sind ihm dieser Cast, ist ihm der treu geblieben auch schon.
Ja.
Ist er dem wieder begegnet?
Ja.
Das sind ja
vielen alles, von ihnen.
Ja. Für Leute, die nicht so im Film drinnen sind, ne? Michael Madsen,
kennt Steve man.
Buscemi. Ja, man kennt es, aber man hat gar nicht so die Gesichter dazu, oder? Googelt es dir mal. Das ist ganz interessant.
Chris Penn, der Bruder von, der nicht so bekannte Bruder von
Sean
Penn, ja.
Klar. Ja,
auf jeden Fall danach wurde True Romance verkauft, das Drehbuch. und Natural Born Killers, dann ist halt abgegangen. Hat genug Geld gehabt und dann ist halt der wirkliche Durchbruch gekommen mit Pulp Fiction und das war doch wirklich ein Film, der hat doch auch für mich das Filme machen und das Filme anschauen und alles, was man vorher gesehen hat, einfach einmal ausradiert und ab dem Zeitpunkt hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Das war sowas von Girl, Pulp Fiction. Abgesehen jetzt einmal von der Musik, die großartig war, für die er eine goldene Schallplatte dann bekommen hat, für diesen Soundtrack, worauf er sehr, sehr stolz ist. Abgesehen von dieser großartigen Musik, die ich ewig im Auto gehabt habe und die auf jeder Party gespielt wurde, auf jedem Matura-Ball, überall hast du Pulp Fiction Songs gehört. Die Art und Weise, wie der Film geschnitten war, war doch auch so einzigartig. Ich habe davor nie wieder sowas gesehen und alles, was danach gekommen ist, ist mit dem, muss man eigentlich zwangsweise damit vergleichen. Sein Meisterwerk sondergleichen. Er hat nachher noch viel Großartiges gemacht, Olli.
Ja.
Verstehe mich da nicht falsch. Aber das, als so junger Mann, das hat nicht einmal ich hinbracht.
Das ist voll gut. Das ist wirklich gut gewesen. Mir taugt die Redewendung, ich habe davor nie wieder sowas gesehen. Das ist fast so schön wie allein, gemeinsam bei sich. Bei sich. Okay, ja. Pulp Fiction, liebe Leute, braucht man nicht viel dazu sagen, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, bahnbrechend. Und es war 1993. Wir waren Teenager, wir waren junge Menschen in der Sturm- und Drangzeit und da ist uns dieser Film natürlich genau zur richtigen Zeit gekommen. Und das war das, was wir wollten. Wir wollten Dialoge, wir wollten Story, wir wollten Gewalt und
wir wollten Bruce Willis.
Ja, wir wollten Bruce Willis, ja. Jeder will es, auch der Bruce. Und wir wollten John Travolta mit langen Haaren.
Und wir wollten ihn tanzen sehen.
Wir wollten ihn tanzen sehen und jeder von uns hat natürlich den wunderschönen Dialog mit dem Royal mit Käse noch im Ohr und kann ihn vielleicht auswendig.
Ganz großartig. Ich habe damals geglaubt, den Film verstanden zu haben. Jetzt habe ich, laufte wahrscheinlich, irgendwer hat mir geschrieben in einer von unseren Fangruppen, dass ich mir Filme so oft anschaue, Filme, die mir nicht gefallen. Ja?
Splash zum
Ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich mir
den Film angeschaut habe, lieber Christian.
Der mir gefallen hat. Und
es war, glaube ich, der
Dieter. Der Didi?
Ja. Der Dido.
Und der Dide. Und, ja, ich habe ihn oft angeschaut und habe damals schon geglaubt, ihn zu verstehen. Aber ich habe mir erst vor kurzem wieder den Film angeschaut, in Vorbereitung jetzt auf den Podcast. Und da ist man schon die wird ja nur die Dialogszene, wo es um die Fußmassage geht, im Ohr sein und nicht nur der Royal TS, oder Olli? Und das war ja damals auch so, ich mir gedacht, ja, okay, aber. Fußmassage, ja, puh, was ist denn da so schlimm? Und der John Travolta bringt aber in dieser Diskussion, so wie wenn eine Fußmassage nichts wäre, dann könntest du mir, sagt er zum Samuel Jackson, ja, dann könntest du mir auch irgendwie eine Fußmassage geben, ist ja nichts dabei. Und ja, diese Wendung in dem Ganzen, die habe ich, glaube ich, jetzt erst im Erwachsenenalter so richtig verstanden, was für eine zutiefst sinnliche Angelegenheit so eine Fußmassage ist.
Schön. Ja, und der Quentin Tarantino ist ja bekennender Fußfetischist. Das ist auch ein Stilmittel, auf das er sehr gern zurückgreift. Füße. Füße filmen und Füße massieren und auch Füße anstarren, wie er es dann höchstpersönlich machen darf bei From Dusk Till Dawn. Ja, na, Pulp Fiction,
ja.
Super. Ist natürlich ein eigener Podcast wert. Oscar-Preis gekrönt, oder? Bestes Drehbuch.
Ja.
Und 6 weitere Nominierungen. Spitze. Ganz toll. Was mir taugt, ist einfach was mir damals schon irgendwie bewusst war und was ich gewertschätzt habe, ist, dass er einfach die in der Versenkung verschwundenen oder scheinbar in der Versenkung verschwundenen Schauspieler wieder zurückgeholt hat. Was mag das für einen Hintergrund haben? Waren die günstig? Waren die Seller und trotzdem günstig zum haben? Was ist?
Er hat sie leid.
Der John Travolta in der Rolle ist genial. Das hätte sich da vorher keiner vorstellen können.
Er hat sich Leute geholt, die ihm einfach sehr wichtig waren. Und er hat ja unzählige Filme gesehen in seiner Zeit in der Videothek. B-Movie-Stars hat er so seine Lieblinge dann einfach gehabt. Und die hat er dann versucht zu bekommen und hat es auch gekriegt natürlich. Ja.
Es heißt ja, dass er sehr großer Fan von den Nasenfilmen war. Und er wollte einen Mike Krüger für Pulp Fiction besetzen, hat ihn aber nicht gekriegt, weil er Mike Krüger gerade anderweitig beschäftigt war.
War gerade auf Tournee, gell?
Mhm, genau.
Da hat der Tarantino angerufen und gesagt, du Mike, super Geschichte, du bist der Hausmeister in einem Mädcheninternat am Wörthersee. Sag mir, Quentin, sag mir wann.
Sag mir, Quentin.
Nein, aber die Aufnahme abbrechen müssen, aber wir sind wieder zurück.
Das holt uns wieder angenehm da. Zurück in den Podcast. Sehr, sehr angenehm.
Sehr, sehr schönes Lied. Super gesungen, Olli. Vielen Dank. Auch du. Wo waren wir denn? Wir waren bei Pulp Fiction, gell? Ja. Nach dem Riesenerfolg von Pulp Fiction sind 1993 die Dreharbeiten.
Nein, 1995 sind wir jetzt. Da hat er die Teile.
1995 sind wir schon, genau.
Episoden, Filme, Four Rooms und auch von From Dusk Till Dawn geschrieben.
Das war echt nicht schlecht, stimmt, ja.
Genau, mit dem Robert Rodriguez. Die sind
abgefreundet. Seinem guten Freund, ja, genau.
From Dusk Till Dawn, eine Arbeit, die er als Drehbuchautor und als Schauspieler mitgestaltet hat, nicht aber als Regisseur, das war mir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bewusst. Ist für mich ein Quentin Tarantino-Film, aber jetzt frage ich dich, Christian, als Mann hinter der Kamera, wie ist es? Ist es, also man redet ja immer davon, Quentin Tarantino hat 9 Filme gedreht, oder? Bis jetzt. Mhm. Genau. Und das ist mir ja zum Beispiel auch nicht so bewusst worden. Ja, 9 Filme ist ja jetzt eigentlich nicht so viel. Aber natürlich, wenn man jetzt ein Quentin Tarantino großer Fan ist, ja, ich muss zugeben, ich habe mich auch erst jetzt ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Es interessiert mich sehr und ich finde es richtig lässig, wie immer, dass mir aufgrund deiner Animation dann mehr mit dem mit der Person auseinandersetzt. Aber ob der jetzt 9 Filme draht gehabt hat oder 15 oder 5, das war mir bis jetzt nicht klar. Aber wenn du ein Fan bist, dann kennst du natürlich jeden Film und geierst, möchte ich fast sagen. Schon auf dem nächsten, ne? Das ist schon einig geiern. Und
und man hofft, dass er sich schon einfuchst, dass wir, ne?
Ja, man hofft, dass er sich schon aufs nächste einfuchst. Aber ja. Ich habe viel lange Rede kurz ziehen. Ist es ein Quentin Tarantino-Film, nur wenn er Regie geführt hat? Oder ist es einer, wenn er das Drehbuch geschrieben hat? Was zum Geier soll das?
Es ist ja, das kann ich lösen.
Bitte, ich möchte lösen.
Ich möchte bitte lösen. Es ist ein Quentin Tarantino-Film, wenn er Regie geführt hat.
Das ist ja komisch.
Und auch das Drehbuch dann geschrieben hat, selbstverständlich.
Also beides?
Er macht beides immer.
Und wenn
er ist ja einer von den wenigen. Er führt nicht nur Regie, er führt Regie bei den Filmen, die er schreibt. Und das ist ja das auch, was ihm so fast schon eine Alleinstellung, da gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, ist, es gibt nicht viele Regisseure in Hollywood, die so Drehbuch und die Regie dann machen.
Ja, aber du missverstehst.
Das ist ein kleiner, elitärer Kreis. Wenn er nur das Drehbuch schreibt, ist es kein Quentin Tarantino-Film.
Okay, das wollte ich wissen. Und das ist aber trotzdem irgendwie merkwürdig, weil derjenige, der den Stoff liefert, ja, der ist ja eigentlich der Schaffende, oder? Das ist ja eigentlich derjenige, der diese Geschichte erfindet. Von daher muss ja derjenige sein, dessen Name da fällt, wenn es heißt, das ist ein XY-Film.
Ja, verstehe. Ja, wer ist denn da der
Schaffende? Scheißegal, wer die Regie führt.
Wer ist denn dann der Schaffende von Zurück in die Zukunft?
Naja, der Robert Zemeckis ist der Schauspieler. Ist glaube ich der Schauspieler, der in Matrix gleich spielt, oder?
Ja, hat der das Drehbuch geschrieben? Ist er dann der Schaffende oder war das der Regisseur? Nein, das
Drehbuch ist ein Spielberg mitge. Ich sag's mal verdammt nochmal. Wir machen eh bald einmal einen Zurück in die Zukunft.
Ja, eh. Nein, ich wollte nur deine Frage einfach von hinten aufrollen. Wer ist der. Es ist der Regisseur, der die Verantwortung für dieses Projekt und der aus diesem Drehbuch dann auch noch was außerfutzelt. Die Geschichte ist von wem ist dann von wem anderen vielleicht? Der tigert sich so ein in das Drehbuch, Zeile für Zeile, und holt dann das außer, was er macht. Und das macht sie so besonders. Weil zum Beispiel, du hast ja das Drehbuch von Steif gelesen.
Ja, es war ein Genuss.
Ja. Wenn ich das verfilme, ist ja das ganz anders, als wenn
es. Ich habe mich richtig versteift in das Drehbuch.
So deine Tacke.
Gibt's eins?
Habe ich dir ja geschickt, oder?
Ja, klar.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe es den einen Schauspieler geschickt, den ich gern hätte und der die Rolle deines Bruders spielen hätte sollen. Mhm. Und dem habe ich das dann geschickt, dann habe ich mir zwei Tage nichts gehört. Und dann habe ich irgendeine Nachricht bekommen. Nein, ich habe dann so eine Nachricht bekommen, wo er dann irgendwie andere Projekte und Corona vorgeschoben hat, dass er nicht mitmachen kann. Aber ich glaube, er hat sich auch gedacht, das ist ein zu verrücktes Drehbuch.
Wen kannst du denn von unseren Hörern vorstellen als Bruder von der Lampe? Wäre das was für ein Dieter? Mhm. Für den Dave, jetzt wo er dabei ist, für den Fuschler Dave, liebe Grüße.
Dave, ja.
Ist das ein guter Schauspieler, glaubst du?
Nein.
Aber ein guter Tennisspieler. Ich meine, möglicherweise, er ist ja wirklich, er hat ein Händchen beim Tennis, beim Fußball, überall eigentlich, was er angreift, wird zu Gold. Möglicherweise ein guter Schauspieler, das würde ich gerne mal herausfinden.
Ja, auf jeden Fall das Aussehen.
Sicher.
Aber jetzt rein brudermäßig würde da eher wahrscheinlich den Matthäus, weil dem schaust ähnlicher, besetzen.
Ja, sehr gerne. Ich würde sehr gerne mit Matthäus steif spielen, aber dann müsste es auf einem U-Boot spielen. Ich würde gerne
der Matthäus ist der U-Boot-Kapitän. Ist der U-Boot-Kapitän nach wie vor, der seinen Bruder mitnimmt als Stehlampe.
Ja. Ich merke schon, die Pause hat uns nicht gut dann.
Jetzt, nein, und vor allem der Wein, den ich da die ganze Zeit trinke, seit unserem Fest, weil wir haben ja vorher gerade aufgenommen, die Tausenderfeier.
Die haben wir angestoßen auf euch.
Ja. Ja. Na gut. Wir sind bei Back to Business. Sein dritter Film. Jackie Brown war ganz was anderes als Pulp Fiction. Großartiger Film. Sehr soul-lastig. Es hat die Pam Grier mit am Start, die in den 70er Jahren schon bei so Blaxploitation-Filmen ein großer Star war. Die hat er dort kennen und lieben gelernt und hat sie dann besetzt. Robert Forster, ein Schauspieler, der auch vorher sehr viel in B-Movies unterwegs war, ja, den hat er auch geholt.
Thomas Forster.
Aber auch Größen wie Robert De Niro, Samuel L. Jackson und die wunderschöne Bridget Fonda war mit am Start und der großartige Michael Keaton, also wieder mal toll besetzt. Ist nicht so eingeschlagen wie Pulp Fiction, aber reiht sich in gute Filme ein. Also ich finde den Film gut. Hast du gesehen?
Ich habe ihn gesehen, damals im Kino, in diesem Hype, in dem Sog von Pulp Fiction, sind wir ins Kino, haben wir eine Tiger ins Kino, verstehst du? Und haben uns so eingesetzt mit voller Erwartung und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht. Der hat ja ganz eine andere Dynamik, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Pulp Fiction.
Ja.
Und ich glaube, ich habe ihn danach nie mehr gesehen. Wahrscheinlich ist es ein guter Film.
Jetzt als über 40-Jähriger macht er viel mehr Sinn. Schau dann jetzt einmal an.
Okay. Werde machen.
Ja, bitte.
Was ich gehört habe, ist eine Referenz in einem der vorherigen Filme zu der Jackie Brown gibt, beziehungsweise zur Pam Grier. Ist das wahr? Weißt du, was sie da meinen?
Nein,
weiß ich nicht. Es ist in Reservoir Dogs. Reservoir. Da da gibt es eine gewisse Referenz auch schon auf diese Person. Sehr interessant. So wie es auch in vielen verschiedenen Filmen übergreifend was gibt. Aber das, glaube ich, wirst du dann noch genauer behandeln.
Nein, das kannst du auch schon sagen, Olli. Das macht überhaupt nichts, macht mir überhaupt nichts aus.
Ach so, weil du so herumdirigiert hast gerade.
Nein, ich habe nur gemeint, ja, immer so verstrickt. Ich wollte nur so verstrickend
dir zeigen. Ach so, okay. Du wüsst nicht, dass ich das jetzt schon sage.
Nein, sag's. Pam Grier hat übrigens früher auch eine Rolle gespielt. Die hat nicht Jackie Brown, sondern das war ein Film, der geheißen Foxy Brown. Mm. Und drum hat er dann den Film auch Jackie Brown genannt.
Mm. Okay. Robert De Niro auch mal Held, huh?
Definitiv. Ja. Ja, nach einer weiteren Pause von 5 Jahren hat er dann sein nächstes Projekt einmal ins Publikum geworfen. Und zwar war das Rache-Epos Kill Bill.
Ein Zweiteiler, Christian.
Was ganz und keine besonders. Sekunde zu viel.
Zweiteiler.
Wir lieben Zweiteiler. Habe ich gut gefunden, habe ich toll gefunden und schaue mir den immer wieder gerne an. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ja, das Ganze so mit dem Schwert herum, so ja, ein bisschen da nicht schon Samurai-Schwert, ein bisschen drüber hinweg, aber nein, hat mir gut gefallen.
Wirklich. Auch das eine Referenz. Ein Samurai-Schwert gibt es auch in Pulp Fiction.
Ja, da kennt sich wer aus. Da kennt sich jemand aus.
Ja, sicher, haben wir beschäftigt. Da beim, also ist es nicht der Bruce Willis, der was das dann abhängt? Ich hab schon. Der verschmierte Bruce Willis, er hängt es ab und piekst irgendwann damit, glaube ich. Okay, Kill Bill, cool, geile Kostüme,
super Soundtrack, oder? Geile Kostüme, tolle Darsteller, großartige David Carradine.
Ja. Die Uma Thurman ist ja die Muse vom Quentin Tarantino.
Damals wahrscheinlich noch, ja. Jetzt glaube ich nicht mehr.
Ja, also ist aber gehandelt worden, also ist irgendwie bestätigt worden in irgendeiner in einer Literatur, die ich zum Quentin Tarantino gelesen habe. Ich habe einige Bücher über ihn gelesen jetzt in der Vorbereitung. Einige Biografien.
Ja, du bist einfach eine Leseratte. Hilft dir nichts.
Trotz Legasthenie.
Ja, Kill Bill 1 und Kill Bill 2 waren wieder große Erfolge. Und dann hat er sich entschlossen, mit seinem Freund Robert Rodriguez Grindhouse-Projekt aufzunehmen. Oho. Damals hat es früher war es so, dass in amerikanischen Kinos oft so Double-Features gezeigt worden sind von B-Movies, die eigentlich so grauslich waren oder Slasher, nicht besonders für großartige Handlung. Und da haben sie die zwar entschlossen, sowas auch zu machen. Und da hat der Robert Rodriguez einen Film gemacht und Tarantino hat auch einen Teil dazu beigetragen, Death Proof. So eine Art Slasher-Film mit einem Auto als Waffe, wo Kurt, wie heißt der? Kurt Russell. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja. Kurt Russell, da ein Stuntman spielt, der Auto umbaut, wo der Beifahrersitz nicht deathproof ist, sondern nur der Fahrersitz und dann baut er einen Unfall mit dem Auto und bringt so die Leute um. Hat er dir gefallen?
Habe ich nicht gesehen. Leider. Kann ich wenig dazu sagen, dementsprechend dann auch. Ja. Aber ich habe, ich weiß, um was es geht, vielleicht
ja, weil ich habe es gerade erzählt, ne?
Vielleicht kann ich schon in einigen Wochen mehr darüber sagen. Also ja, so wie zum Beispiel letztens im letzten Podcast, das mit der Bibi Langstrumpf Stimme noch geliefert habe, wäre der
das ist ja deine Spezialität, dass du einfach dann später nur mehr nachlieferst. Man muss nicht immer gleich. Für wahre Fans kann man einfach 2 Wochen, 4 Wochen später einfach nur mehr was nachliefern.
Ja. Jetzt würde ich voll gerne nur ein Bier trinken, aber ich habe nur warmes da. Soll ich ein warmes Bier trinken?
Wie du willst.
Oder soll ich nicht so gut schon gehen und kalt
sein? Nein, dann trinke ein warmes.
Kannst du mal 2 Minuten ohne mich? In Glorious Bastards habe ich ja nicht gesehen. Weißt du warum?
Oh, aber eigentlich schaut das gerade bei Quentin Tarantino wir wieder mal betrunken sind. Wir haben zwar extrem solide Helden abgeliefert und jetzt bei anderen wirklich wieder was bedeutet.
Was heißt wir? Ich war immer betrunken.
Ja, hol dir ein Bier, ich mache mal weiter.
Ja, ich glaube, das passt jetzt aber das und mit dem verabschiede ich mich jetzt kurz deswegen nicht gesehen, weil ich mir Nazi-Filme einfach nicht mehr anschauen mag. Und so brutale Szenen, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Mehr.
Ja, da geht er dahin, der Olli, auf der Suche nach einem kalten Bier. Geht er durch sein großes Haus und ich hoffe, er wird fündig. In der Zwischenzeit möchte ich euch was über Inglourious Basterds erzählen. Der ist 2009 gedreht worden. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Babelsberger Filmstudios in Potsdam statt und in Görlitz. Ich finde ja, das war ein großartiger Film, vor allem durch den Christoph Waltz, der mir da zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, hat der Dynamik gekriegt, die trotz dieser ganzen brutalen Szenen absolut unterhaltsam war. Der Film war bei dem Wettbewerb in Cannes vertreten und da hat der Christoph Waltz eben für die Darstellung von Hans Lander den Darstellerpreis schon bekommen. Und auch bei der Oscarverleihung ist er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Stellvertretend für die ganzen anderen Leute, die großartige Arbeit geleistet haben bei diesem Film. Und ich würde echt jeden von euch, aber es gibt nicht viele da draußen wahrscheinlich, aber jeden von euch empfehlen, sich diesen Film einmal zu geben, weil der nicht einfach nur ein schlichter Nazi-Film ist, sondern viel, viel mehr zu bieten hat.
Soll man Death Proof oder Glorious Bastards eher zuerst?
Eher in Glorious Bastards.
Ich habe mir auf der Festplatte vom Dave aus Linz damals noch. Ich werde mir jetzt mal drüber trauen. Aber nur für euch. Wirklich.
Kannst du nachliefern dann nächste Woche? Übernächste.
Werde dann vielleicht mit einer PowerPoint-Präsentation daherkommen. Das werde dann live auf YouTube. In einem Live-Podcast werde ich dann über Inglourious Basterds mit PowerPoint-Präsentation reden.
Das freut mich schon. Da rauchen die Colts wieder beim Olli.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich mir vielleicht gleich einen Gin und einen Tonic holen sollte, damit ich nicht so oft rennen muss. Aber jetzt haben wir doch zwei kleine Hirte geholt. Damit wir den noch halbwegs über die Bühne kriegen.
Super. Nach dem großartigen Inglourious Basterds haben wir ein bisschen warten müssen, aber dann ist schon Django Unchained gekommen, den ich im Gartenbau gesehen habe, da ist es losgegangen. Also ich habe Inglourious Basterds nur im Votivkino gesehen, aber ab Django Unchained habe ich alles im Gartenbau-Kino gesehen.
Ich habe es ja schon gesagt, der Soundtrack habe ich so unglaublich gefixt jetzt, da hat man so gedacht. Oh, Django! Voll lässig. Entschuldigung, Christian, red weiter.
Nein, das passt schon. Erzähl uns was über Django.
Habe ich gesehen.
Worum geht's da?
Jetzt möchte ich euch was verraten. Es ist, glaube ich, für mich sogar... ich möchte mich sogar definitiv positionieren. Es ist für mich der beste Quentin Tarantino-Film. Django Unchained. Ich kann mich noch erinnern, es war an einem Tag, wo ich irgendwie so richtig Lust auf Film gehabt habe. Kennst du sowas? Manchmal denkst du, was soll ich schauen? Dann schaust du irgendeinen Schmarrn an oder eher Serien halt ja in meinem Fall jetzt mittlerweile, weil ich eh irgendwie so gar nicht mehr mich so einlassen würde auf den ganzen Film. Es tut mir sehr leid für alle Filmfans. Aber da war es so. Dann haben wir gedacht, so, und jetzt haue ich mal 2,5 Stunden Django Unchained rein. Und ich freue mich schon und ich weiß, dass eben der Soundtrack sicher lässig ist und dass es Referenzen gibt. Und dann hat mir der Film dermaßen abgeholt und ich habe den so gut gefunden und er ist so unter die Haut gegangen. Storymäßig natürlich, aber auch einfach wie er gemacht worden ist. Keine Sekunde Fahrt gewesen und ich bin einfach ein Riesenfan von dem Film. Wirklich.
Das kann ich nur unterschreiben. Wobei man von seinen zwei Western, die er gemacht hat, glaube ich, weniger gefällt.
Wirklich? Aha.
Ja, es steht ja mehr auf der Hateful Eight. Wobei, aha, ist wahrscheinlich auch tagesverfassungsabhängig. Django Unchained ist ein bunter.
Ich muss lachen, weil tagesverfassungsabhängig, weil du halt die Filme so oft schaust, gell?
Ja, klar. Es gefällt mir nicht immer Django Unchained gleich gut.
Ja, innerhalb von einer Woche kann es sein, dreimal taugt mir The Hateful Eight mehr und viermal Django Unchained. Wie viele Filme schaust du am Tag eigentlich?
Auf gar keinen.
Ja, okay, passt.
Du? Schaust du immer einen Film?
Nein. Ich schaue, was, du weißt ganz genau, dass ich immer nur Wrestling schaue. Also was ist das für depperte Frage? Wrestling-Filme,
das so, einmal machen. Aber einmal alle zwei Jahre schaut man sich schon Django Unchained an, oder?
Nein. Ich weiß nicht, ist das bei dir nach wie vor so? Bei mir hat sich das dann irgendwann einmal gewendet, dass ich mir Filme öfters anschaue.
Manche schon. Also Django Unchained ist sicher einer, den sicher alle zwei Jahre mal. Oder also The Hateful Eight auch. Oder Inglourious Basterds auch. Ungefähr so. Pulp Fiction habe ich jetzt länger nicht gesehen. Pulp Fiction habe ich so oft in den 90ern noch gesehen. Anfang 2000er vielleicht noch eine. Dass ich den jetzt wahrscheinlich 20 Jahre nicht gesehen habe.
Was hast du davon?
Django, ja, Django alle zwei Jahre sicher.
Was hast du davon?
The Hateful Eight, das möchte ich auch noch. Die werden ja besser. Das sind ja das Schöne bei Tarantino-Filmen ist ja, sie werden ja besser. Und du siehst das mit anderen Augen und du siehst.
Nein, ich sehe es mit den gleichen.
Die eigene Wahrnehmung, sie verändert sich über die Jahre.
Ist übrigens auch, wenn man unsere Podcasts hört, so. Die werden auch immer besser, je öfter das man es hört. Ja, okay. Was hörst du davon? Dass wir in Italien, in der Villa, in der du warst, die rechte und die linke Hand des Podcasts Fan-Treffen veranstalten und dann gemeinsam Inglourious Basterds schauen. Damit ich nicht allein bin.
Ja, geht.
Geht. Okay, na dann werde ich da mal eine Anmeldung demnächst aussehen für euch. Wie ist denn weitergegangen? Der Hateful Eight, auch wieder ein schöner Zweiteiler. Ist das richtig?
Nein, ist ein Einteiler.
Okay, ist mir nur so lang vorgekommen wie ein
Zweiteiler. Weil Hateful Eight hast, weil 8 vorkommt. Nein, ich weiß nicht. Das ist ein Einteiler.
Ich glaube, ich habe in der Mitte aufgehört und dann später weitergeschaut. Oder habe ich überhaupt weitergeschaut? Mir kommt vor,
hast du nicht überhaupt da geschaut?
Den zweiten Teil habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Ja.
Da geht es ja um einen Killer, oder? Im Schneesturm. Der die Leute, die da in dem Haus sitzen, dezimiert. Ja. Naja, okay, bis zum ersten Mord, glaube ich, das ist so langwierig. Also ich weiß nicht, das ist...
Da reden so viel. Vorher sagst du nur, wir stehen auf Dialoge.
Ja, kurze. So wie...
Sie haben nicht über Burger geredet. Ja, das stimmt. Weil es ein Western ist. Ich habe auch beim ersten Mal schwer... Beim ersten Mal bin ich schwer reingekommen. Aber die anderen Male ist er wird besser.
Du hast 700 Mal siehst. Wie ist euch dabei gegangen, liebe Leute? Und es hat sich eher Team Olli, ja, der sagt, bei dem Film bin ich nicht reingekommen und irgendwann habe ich abgebrochen. Oder es hat sich eher Team Christoph, der was den Film angeschaut hat und dann gleich nochmal.
Nein, es vergeht schon Zeit dazwischen.
Okay. Geht Zeit ins Land.
Genau. Da hat es übrigens ein kleines Side-Fact noch. Da sind Teile des Drehbuchs veröffentlicht worden. Von der Hateful Eight.
Das habe ich gehört,
und da ist wieder öffentlich worden, dass er noch einen Western dreht und das hat ihm so anzipft, dass er das alles einmal für längere Zeit wieder auf Eis gelegt hat.
Genau, und eine Lesung gemacht hat mit den ursprünglichen Schauspielern und so, glaube ich, gell?
Ja.
Da war was. Genau. Interessante Sache. The Hateful Eight. Dann sind wir eh schon eigentlich beim aktuellen Projekt.
Once a Time. Once Upon a Time in Hollywood. Großartiger Film. Großartiger Film, den ich auch lieber Dieter zweimal hintereinander im Kino gesehen habe.
Was? Super.
Weil er mir so taugt hat.
Gleich sitzen bleiben, oder?
Nein, ein paar Tage später dann. Okay. Ich weiß, dass da viele sagen, ja, was fad und so ziellos und... Aber ich finde ihn einer der besten Filme, die jemals gemacht worden sind. Wieder als Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und die, als Frau, weibliche Hauptdarstellerin, die Margot Robbie. Es geht da um einen Schauspieler und seinen Stuntman und was die so erleben in Hollywood. Die Margot Robbie spielt die Sharon Tate, die von der Manson Family ermordet wurde. Manson Family spielt da eine Rolle in dem Film, der Ende der 60er Jahre spielt, und du hast so ein Hippie-Flair in dem Film, was ich ganz, ganz schön gefunden habe. Vor allem sind das erste Mal ja die Hippies nicht so als diese rosigen Blumenkinder dargestellt worden, sondern als das, was sie halt wirklich auch waren, einfach als dreckige, stinkende Ratten. Und das habe ich sehr... Das war sehr neu für mich, aber jetzt, wenn man so im Podcast so hört, der Tarantino hat zum Beispiel auch Hippies gehasst.
Okay.
Und oft so welche Hippie-Boys, die dann die Freien von seiner Babysitterin waren und so. Und Anfang der 70er Jahre war er so durch mit Hippie-Zeug, dass das, und das kommt halt auch in dem Film sehr um.
War eine Zeit,
das fucking Hippies! Und sonst hat man immer nur, was haben wir mitgekriegt? Einfach, San Francisco with flowers in your hair und so. Das war Hippies für uns. Aber das war nicht überall so. Und das kommt in dem Film so rüber. Tut mir leid, Oli, ich weiß, dass du ein großer Hippie-Fan bist und ich glaube, du glaubst da, dass du einer bist, oder? Aber dafür bist du viel zu gepflegt.
Naja, das kann man ja nicht über den Kamm scheren. Also ein Hippie sowieso nicht. Weil die lassen sie ja nicht gerne
über. Lassen sie den kämen. Stimmt.
ja, ich habe schon mal so eine Hippie-Phase gehabt. Aber ich habe auch eine Metal-Phase gehabt. Jetzt, ich weiß auch nicht, was ich bin. Podcaster bin ich.
Genau.
Einer mit Leib und Seele, der sich mit dem Quentin Tarantino sehr gut beschäftigt hat. Once Upon a Time in Hollywood habe ich leider trotzdem nicht gesehen. Und,
ich habe sogar... Da werdet ihr gleich einmal ins Wort fallen, weil ich habe mir sogar das Buch gekauft. Weil ich habe schon so mich gefreut auf einen neuen Film wieder und habe gehofft, dass es sich richtig eintigert.
Also ich habe dann noch
und dann ist nichts gekommen noch. Aber dann habe ich erfahren, dass er ein Buch geschrieben hat, nämlich das genauso. Es war einmal in Hollywood, Kassen hat.
Okay.
Und was diese Geschichte ist, die verfilmt worden ist, nur ein bisschen anders erzählt, mit ein bisschen mehr, wie es in einem Buch halt oft so ist, Informationen und Geschichten. Und das habe ich geliebt und habe sehr gern gelesen. Und ich glaube, dass er einer der größten Geschichtenerzähler unserer Zeit ist. Und ich hoffe, er tigert sich schon ins nächste Buch rein.
Ja, das Problem ist...
Da fliegen schon die Flaschen um.
Das Problem ist, das ist Lehrgut, ja. Von den Dächern, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass man hört, dass er nicht mehr als 10 Filme machen will. Mhm. Er hat nicht mehr Stoff als für 10 Filme, behauptet er. Und das wäre natürlich eine Tragödie. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Tragödie wäre, dann 10. Film, aber vielleicht ist es auch Drama. Aber wenn es nicht mehr weitergehen würde. Bin sehr gespannt, ob uns da vielleicht worked, lieber Christian. Oder
das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass er wirklich er vorhat, einfach 10 wirklich gute Filme zu machen. Er hat gesagt, sein großes Abschlusswerk war eigentlich schon Once Upon a Time in Hollywood.
Aha.
Ja, das war das große Epos zum Schluss. Und jetzt wird er halt nicht irgendwas machen. Aber
irgendeine Chance hinterher.
Aber nein, ich möchte schon, dass alle 10 Filme natürlich gut sind. Aber ich glaube, das war es dann. Und dann möchte er halt so Theaterstücke schreiben. Oder umschreiben oder Bücher schreiben, was er auch sehr, sehr gut kann. Also wenn er Bücher schreibt, so wie das eine Buch, dann bin ich damit auch zufrieden. Und Theaterstücke sind sicher auch fein.
Er sagt ja, dass er hat ja alle seine Filme analog gedreht, also auf analogem Material. Er hasst digital zu drehen und er sagt ja auch, bevor er digital dreht, da setzt er sich zur Ruhe und schreibt Bücher, glaube ich. So.
Mhm.
ist jetzt so kein Zitat, sondern es ist einfach nur nicht ganz wortwörtlich, glaube ich, so hat das formuliert.
Ja, das glaube ich schon. Ja? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, abschließend. Er ist natürlich Oscar-Preisträger, das haben wir eh schon gesagt. 1995 bestes Originaldrehbuch und 2013 bestes Originaldrehbuch. Also zweimal als Schriftsteller. Nur nicht als Regisseur. Bananenwertung, wie viele Bananen gibst du dem Quentin Tarantino-Bild, das ich da für dich in das Skript gehabt habe?
Das sage ich dir sofort. Ich habe da vorher jetzt, bin ich bei deinem Skript noch über die Passage gescrollt, wo diese Referenzen, diese Anspielungen, wo die Filme miteinander verknüpft sind. Und ich glaube, das wäre vielleicht noch ganz interessant auch für unsere Zuhörenden. Da hast du das nämlich nochmal super zusammengefasst. Da steht zum Beispiel, Markenzeichen sind unter anderem eben Anspielungen. So wird schon in Reservoir Dogs über Pam Grier. Mit Dankes,
wie du das aussprichst.
Danke. Ne? Gesprochen. Die erst 5 Jahre später in Jackie Brown die Hauptrolle spielte. Vic Vega in Reservoir Dogs ist der Bruder von Vincent Vega aus Pulp Fiction. Und Texas Ranger Earl McGrath aus Kill Bill. Wie ist die Rolle ausgesprochen? Was hast du zufällig? Hat auch einen Auftritt in From Dusk Till Dawn, wo ja der Quentin, wie wir gesagt haben, das Drehbuch geschrieben hat. Und bei Kill Bill leitet einmal das Telefon und der Klingelton ist der. Nein, in Death Proof leitet das Telefon und der Klingelton ist die Kill Bill Melodie.
Und die Zigarettenmarke zieht sie auch durch, die Red Apple.
Ah, okay.
Oder Big Kahuna Burger.
Okay.
Selbst erfundene Burgerkette, die ja in Pulp Fiction vorkommt und später dann auch noch.
Genau, und da, denn ich habe mir ja nicht gesehen, was ist das mit dem Bärenjuden?
Der Bärenjude kommt in Inglourious Basterds vor. So ein behaarter Jude, der Nazis mit einem Baseballschläger totprügelt.
Und ist in True Romance der Vater von Lee Donowitz.
Wow, das habe ich nicht gewusst.
Donny Donowitz ist der Bärenjude.
Das heißt, der so kommt ein zweites Mal nur vor.
Des Weiteren ist der Bärenjude Donny Donowitz aus Inglourious Basterds der Vater des Lee Donowitz aus True Romance.
Sehr cool.
Hast du in deinem Handout geschrieben.
Vor 2 Monaten.
Ja, okay. Ist recht. Na gut. Sag mal, hast du den Schnurrbart abrasiert? Nur Kinnbart?
Ja.
Das schaut bezaubernd aus.
Hey, vielen Dank.
Werde ich auch machen, wenn du willst, okay?
Ja, mach.
Ja,
sind wir dann so? Hast du wieder ein Ape-Lincoln.
Ja, genau. Super, dann passt, dann musst du aber. Dein Profilbild hast du auch geändert.
Ja.
Fallschirmspringer, toll.
Ja, ja.
Fand mir sehr gut.
Danke. Habe ich beim Zusammenräumen gefunden.
Sehr cool. Vielleicht sollten wir beide mal ein Profilbild von uns schießen, wo wir Banane in der Hand haben. Dass wir beide mit Bananenprofilbild an die Öffentlichkeit gehen. Wie viele Bananen hat der Quentin Tarantino als Typ? 10 ist das höchste, 0 ist das niedrigste. Also geht es jetzt ums Bild oder um einen Typ?
Es sind zwar verschiedene, unabhängig voneinander zu bewertende Dinge.
Ist halt immer schwierig für Hörende, die das Bild nicht sehen. Ne? Vielleicht sollten wir anfangen, Thumbnails mit den Bananenbildern zu machen, ne? Dass die Hörenden, das machen wir vielleicht, oder?
Ja, das machen wir, glaube ich.
Okay, also viel Spaß mit dem neuen Quentin Tarantino Bananen-Thumbnail. Es ist so, dass dieses Bild und auch der Typ von mir heiße 8 von 10 kriegt. Nein, das Bild kriegt 10 von 10.
Yes!
Und du?
10 von 10, selbstverständlich.
Ja, passt.
Pfiat euch!
Habe die Ehre! Thank you.